vivimos sense ventilador, la vida non em sembla gen difficile. Das war gerade ein Ausschnitt aus 36 Grad, den Song, den glaube ich jeder Deutsche kennt oder kennen sollte. 36 Grad, kein Ventilator, das Leben kommt mir gar nicht hart vor. In einigen Teilen Deutschlands wurden die 36 Grad in der Sonne wahrscheinlich überschritten am heutigen Tag, dem 9.6. Und das war auch meine Begrüßung hiermit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Claire.
Und mit mir, Kimmy.
Genau, und unsere Frage oder meine Frage der Woche ist auch sehr sommerlich angehaucht diesmal. Und zwar, was wir Menschen ja gerne im Sommer essen, ist ein Eis. Und da war meine Frage, was ist deine Lieblings-Eissorte momentan oder überhaupt?
Also eigentlich ist es so Cookies oder Stracciatella. Aber wenn ich bei dir bin und bei der, du weißt, ne, bei ja. der Bäckerei und das selbstgemachte Eis, deutsche Latte. Das ist so ein Karamell-Eis, glaube ich. Ja. Es ist mega, ich lieb's. Und es gibt halt das nirgendwo. Es ist nur da. Und ich denke so, und dann muss ich darauf immer verzichten, weil ich gefühlt Sommer nie bei euch bin. Ja. Aber das ist mega.
Bei mir ist es, muss ich sagen, es wechselt so ein bisschen immer. Entweder es ist halt so Zitroneneis, was halt, wenn es selbstgemacht ist, halt richtig geil ist.
Ja.
Oder halt auch so Stracciatella, Vanille, so in die Richtung. Und wenn es das gibt, so ein Softeis, ganz ehrlich, so ein Softeis mit einer guten irgendwie Karamell- oder Schokosoße, das haut es auch aus. Der McSunday May McDonald's.
Bitte immer extra Karamell, ja. Danke.
Wenn die Eismaschine nicht funktioniert. Nein.
Das ist wirklich so. Und wann funktioniert die mal?
Ja. Obwohl, ich glaube, ich hätte bis jetzt immer ans McSunday bekommen, wenn ich ihn auch wollte.
Oh wow, okay. Mhm. Bei mir ist es nicht so. Bei mir meistens ist immer die Eismaschine kaputt. Ja, und ich immer so, okay, kein Ding. Wollte ich eh nicht.
Ist in Ordnung. Nee, da würde ich aber sagen, dann starten wir auch mit meinem Thema. Und zwar rede ich heute sehr viel über Fußball und ein ganz klein bisschen über die Formel 1, so ein Hauch. Und davon würde ich jetzt auch anfangen, weil es war der Grand Prix von Spanien, auch sehr sommerlich Spanien, wobei man sagen muss, beim Qualifying in Barcelona hat es geregnet, was dafür gesorgt hat, dass es so einige, sagen wir mal, überraschende Ergebnisse gab, wie zum Beispiel, dass Lando Norris den dritten Platz im Qualifying geholt hat, was niemand gedacht hätte mit dem McLaren, der underperformed, also unterperformed. Und ja, sagen wir mal so, für die Ferraris lief auch nicht so gut, weil Charles Leclerc im Q1 rausgeflogen ist. Er hat am Ende, oder die Qualify-Platzierung war die 17. Aber er ist dann aus der Boxengasse gestartet. Ja, keine Ahnung, also es war schon überraschend, aber für Charles lief's und für Ferrari lief es in letzter Zeit auch nicht so gut. Deswegen war es irgendwann mal abzusehen, dass sowas passiert. Was halt die größte Überraschung war einfach, dass Lando Norris diesen, manche nennen ihn den Traktor von McLaren, halt in die Nähe von der Pole gebracht hat oder zumindest auf den dritten Platz in die zweite Startreihe. Man dann sagen muss, im Rennen aber, er ist gut gestartet und dann ist ihm jemand reingefahren. Ich glaube, es war Lewis Hamilton, zumindest war es ein Auto, was Mercedes-ähnlich aussah. Hamilton war, glaube ich, in der Nähe von Lando Norris im Startfeld im Allgemeinen. Deswegen, ja, der hat ihn dann, sagen wir mal, berührt ein bisschen und dann war der Flügel auf einmal hin und Lando musste sofort in die Box und das Rennen war für ihn dann gelaufen. Was mir auch ein bisschen leid getan hat, weil ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass McLaren sowas nochmal passiert, außer es fängt wieder an zu regnen irgendwo mitten im Qualifying. Gewonnen hat wieder Max Verstappen, es ist die immer selbe Geschichte mittlerweile. Ja, und Podium gab es diesmal auch für beide Mercedes, für George Russell und Lewis Hamilton, was auch niemand so wirklich erwartet hat. Von daher war es an sich ein eher unerwartetes, ja, du meldest dich.
Ich habe das Rennen gesehen.
Ja.
Und George Russell ist ja Dritter geworden, ja. Aber hat ja so eine Abkürzung genommen in dem Sinne, ja. Weil er ausweichen musste, ja, genau. Weil er einfach dumm war und vordrängeln wollte. Aber ich habe einen TikTok gesehen und der erklärt immer so Formel-1-Regeln und so. Und der hat gesagt, dass es hätte rein theoretisch dafür eine Strafe geben müssen, weil erstmal hat er halt diese Abkürzung genommen, hat sich dadurch einen Platz ergaunert. Und er ist wohl zu spät reingefahren und nicht durch die Öffnung, wo er hätte reinfahren sollen müssen auf dieses Feld, sondern ist zu weit gefahren, ja, hat er gesagt.
Ja, an sich, also habe ich auch so wahrgenommen. Das Ding ist halt nur, also ich weiß nicht, was im Moment mit den Stewards, mit der FIA los ist, weil ich habe auch das Gefühl, es gibt keine Zeitstrafen mehr im Allgemeinen. Es wird alles irgendwie fallen gelassen. Es gibt im Allgemeinen, habe ich das Gefühl, keine Strafen mehr. Also ich hätte halt auch gedacht, dass es für eine, dafür eine Strafe gibt, weil so habe ich es halt auch gelernt, dass man halt dadurch keinen Vorteil ergattern kann, dass man den in Anführungsstrichen Notausgang nimmt, dass man halt die Position zurückgeben muss. Wurde jetzt nicht bestraft, ist jetzt halt einfach so, kann man jetzt halt auch nicht mehr ändern. Ja, im Allgemeinen ist es war an sich ein langweiliges Rennen, aber es war auch irgendwie unerwartet, was dabei rausgekommen ist, weil ganz ehrlich, wenn Max Verstappen jetzt immer weiter gewinnt, dann wird es da nicht mehr so viel. Dann wird man nur darüber reden, wer Zweiter oder Dritter geworden ist. Es gibt auch Jokes im Internet oder Witze im Internet mittlerweile, dass die Leute sagen, oh mein Gott, Lewis Hamilton hat diese Woche gewonnen, weil sie Max halt gar nicht mehr dazu zählen. So. Sie sagen, das ist sowieso, das zählt nicht. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil an sich muss es halt schon irgendwie, ja, er schafft es halt, den anderen davon zu fahren. Und das muss man halt auch irgendwie wertschätzen, weil ist halt auch etwas, was man erstmal können muss.
Ja.
Was ich aber wieder super empfehlen kann, Formel 2 und Formel 3, wir müssen zwar jetzt bis zum 30. Juni warten damit, wenn ich mein Zeugnis bekomme, hoffentlich. Und da hat Olli Bearman dieses Mal in Spanien die Pole geholt und hat das normale Rennen, das Sonntagsrennen gewonnen. Und sein Teamkollege von Prema, Frederik Vesti, hat das Feature Race, also das am Samstag, gewonnen. Und damit war es so ein Prema-Wochenende diesmal in der Formel 2. Und ja, das sollte man auch erwähnen, weil es auch, ich sag mal, eher tendenziell ungewöhnlich, dass ein Team alles, ich sag mal, in Anführungsstrichen alles dominiert an einem Wochenende, weil die Formel 2 ja sehr nah aneinander ist.
Hm.
Genau, und das waren so meine Formel 1, Formel 2, Formel 3 News.
Heute ist der 9. Juni. Als allererstes hat mein Vater heute Geburtstag. Alles Gute oder alles Gute nachträglich, weil die Folge kommt ja
alles Gute.
Sonntag raus. Ja, warum ich ihn hier beim History Check? Eigentlich ist er Eishockeyspieler gewesen, das ist nur mal ein Fakt. Er hat Eishockey gespielt früher bei Dynamo Berlin. Er war eigentlich relativ gut, bis sein Trainer im Endeffekt seine Verletzung nicht ernst genommen hat und er dadurch die Karriere beenden musste.
Und dann würden wir jetzt zum Fußball kommen, weil es ist, ich würde mal sagen, ja, Freundschaftsspielsaison, so will ich es jetzt mal betiteln, weil Deutschland 3 Länderspiele vor sich hat, die halt Freundschaftsspiele sind. Und da gibt es jetzt auch einen Kader. Und zwar unser Kader für Deutschland gegen die Ukraine, Deutschland gegen Polen und Deutschland gegen Kolumbien. Genau. Im Tor stehen diesmal unerwarteterweise, was heißt unerwarteterweise, aber nicht Manuel Neuer, war er ja bekanntlich verletzt ist, hat sich das Bein gebrochen im Skiurlaub.
Ja.
Und deswegen hat Bert Leno eine Chance bekommen. Marc-André Ter Stegen ist gesetzt und Kevin Trapp, was ich auch beides eine sehr gute Wahl finde, wo ich auch sagen muss, ich finde auch in Zeiten, wo Manuel Neuer dabei war, war Marc-André Ter Stegen und Kevin Trapp teilweise, fand ich, stärker in ihrer Leistung. Und ich hoffe, dass Marc-André Ter Stegen der, ja, ich sag mal, Nummer 1 Torhüter wird und ich sag mal, für die Startelf gesetzt ist, weil das hat er sich einfach verdient für seine Leistung, die er in Barcelona zeigt.
Ja.
Und ja, ich freue mich auch so ein bisschen für Bernd Leno. Ich habe jetzt nicht mit ihm gerechnet oder ich habe jetzt nicht seine Karriere verfolgt in seinem Club. Ich weiß auch gar nicht, wo er spielt. Aber es freut mich für ihn, dass es anscheinend diesmal für ihn, ich meine, es sind zwar nur in Anführungsstrichen Freundschaftsspieler, trotzdem ein Auftreten für die Nationalmannschaft, was immer was Besonderes ist. In der Abwehr ist Matthias Ginter. Was ich auch gut finde. Ich finde, Matthias macht immer einen guten Job in der Abwehr. Ihr wisst, ich liebe Abwehrspieler, deswegen.
Hat sich noch nicht geändert.
Robin Gosens darf auch wieder mit, finde ich auch gut. Ist auch ein sehr solider Spieler, finde ich. Dann Benjamin Henrichs, der sagt mir jetzt nicht so viel. Ich habe ihn jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber das finde ich, genau das finde ich gut. Weil das zeigt so ein bisschen, dass diesmal, oder dass ja nicht darauf geachtet wird, wie groß der Club ist, in dem du spielst und wie viel Geld der Club dir bezahlt, bei dem du spielst, sondern dass deine Leistung zählt. Weil ich finde auch im Allgemeinen sind diesmal ein paar mehr Spieler dabei, die mir nicht so viel sagen oder von denen ich dieses Jahr nicht so viel mitbekommen habe in der Liga. Thilo Kehrer spielt auch wieder mit. Der spielt ja bei West Ham United, die gestern die Europa Conference League gewonnen haben. Lukas Klostermann spielt, oder ist halt auch gesetzt im Kader. David Raum. Antonio Rüdiger, immer eine gute Wahl. Ich finde, Antonio Rüdiger ist Deutschlands bester Abwehrspieler. Ich habe ja gesehen, wie er gespielt hat, als er in Chelsea gespielt hat. Meine absolute Nummer 1 in der Abwehr damals, neben Thiago Silva. Und ja, ich finde es gut. Ich glaube jetzt nicht, dass er in seinem jetzigen Club, wo er spielt, nachdem er bei Chelsea war, irgendwie krass an Leistung verloren hat, weil es war halt in Anführungsstrichen nur ein Jahr so. Und er war eigentlich immer konstant. Dann haben wir Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Finde ich gut. Ich mag es immer, Dortmund da zu sehen. Und ich finde, Nico hat eine solide Saison gespielt. Er hat sich's verdient, zumindest im Kader dabei zu sein. Ob es jetzt Startelf wird, weiß man nicht. Dann Malik Thiaw. Weiß leider nicht, wie es ausgesprochen wird. Und er ist mir auch kein Begriff momentan. Ich glaube, er spielt bei Eintracht Frankfurt. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann Marius Wolf. Auch von Dortmund, was ich sehr, sehr gut finde. Ich finde, Marius wird unter Wert verkauft. Ich freue mich, dass er eine Chance bekommen hat im Kader. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer in der Abwehr mit den anderen Namen, die da so genannt wurden. Aber ich freue mich dafür, dass er dabei sein darf, weil ich finde, er wird unter Wert verkauft. Dann Mittelfeld und Angriff, Julian Brandt, Dortmunder. Julian hat jetzt, also er hat eine gute Saison bei Dortmund gespielt. Dann Emre Can, auch von Dortmund. Niklas Füllkrug, Superwahl. Niklas Füllkrug ist einer der besten Torschützen der Bundesliga und es wird halt wertgeschätzt. Dann Leon Goretzka. Ich weiß, dass es diese Saison sehr viel Kritik oder zumindest in der Schlussphase von Bayern viel Kritik an Leon Goretzka gegeben hat. Ob das jetzt wirklich so gestimmt hat, was man an ihm kritisiert hat oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es trotzdem gut, dass er dabei ist. Ich finde eigentlich, dass er eigentlich in der Nationalmannschaft immer eine sehr gute Leistung abgegeben hat oder zumindest eine gute Leistung abgegeben hat. Und ich hätte ihn da jetzt nicht rausgestrichen. Für die schlechte Saison bei Bayern kann man, glaube ich, nicht nur die, also schlechte in Anführungsstrichen, sind trotzdem Meister geworden. Aber ich sag mal, unterdurchschnittliche Saison der Bayern, da kann man jetzt nicht die Spieler für verantwortlich machen, sondern ich glaube, da gehört der ganze Verein dazu.
Ja, aber ich finde auch, nur wenn ein Spieler nun mal nicht gut gespielt hat, heißt er noch lange nicht, nur weil er in der Saison bei seinem Verein nicht gut gespielt hat, heißt es ja nicht, dass er sagt, oh ja, jetzt Nationalmannschaft, da kommt ja irgendwie dann doch nochmal mehr Push. Weißt du, ah, ich wurde trotzdem nominiert, ja. So, und dann bemühst du dich doch auch mehr. Das heißt auch nicht, dass denn er, nur weil er eine schlechte Saison hatte, dann auch in der Nationalmannschaft schlecht spielt. Und wenn, es sind Freundschaftsspiele. Wenn er dann schlecht spielt, ja, dann wird er halt nicht nominiert zum Schluss. So. Also, weißt du, dann wird er halt gesagt, oh ja, Leon, so, du hast jetzt nicht die besten Spiele abgeliefert. Tut mir leid. Also, ich sehe dich da jetzt nicht in der abschließenden Nationalmannschaft.
Ja, und ganz ehrlich, es ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt mit dem Wappen deines Vereins drauf, wir wissen ja, haben wir ja letztes Mal gesagt, so richtig Spielervereinsliebe gibt es nicht mehr.
Ja.
So, und deswegen, ob da jetzt, da ist ein Unterschied, ob da das Wappen deiner Nationalmannschaft drauf ist oder das deines Vereins. Es geht ja auch um das ganze Gefühl in der Mannschaft. Wenn das Gefühl in der Mannschaft nicht stimmt, stimmt die Leistung nicht. Und wenn die Jungs sich da jetzt super verstehen in der Nationalmannschaft, dann werden die auch alle anders performen, anders ihre Leistung bringen. İlkay Gündoğan ist zum Beispiel auch wieder nominiert, was ich gut finde. İlkay ist ein super Spieler, der irgendwie viel zu wenig Beachtung kriegt, finde ich, aus Deutschland, so dass man mal so guckt, was er da in Manchester macht. Ich finde ihn einfach gut. Kai Havertz, Jonas Hofmann darf mitspielen, also ist im Kader mit drin, finde ich gut. Joshua Kimmich, auch immer stabil, also ich habe nichts gegen Joshua. Jamal Musiala, auch gut, Jamal spielt einfach mega. Leroy Sané kann ich jetzt nicht verstehen. Ich finde, Leroy ist überwertet. Da, wo Marius Wolf unter Wert verkauft wird, wird Leroy Sané über Wert verkauft. Also sorry, für mich ist ja nichts Besonderes. Anders als zum Beispiel ein Jamal oder ein İlkay oder ein Kai oder ein Niklas Füllkrug. Leroy ist einfach, wie wir Jugendlichen sagen würden, er ist einfach mild. Er ist einfach, ich finde, er ist überbewertet. Dann Kevin Schade. Und wer aufgepasst hat letzte Woche, weiß, dass Kevin Schade auch für die U21-EM nominiert ist. Der darf, ich sag mal, jetzt für unsere Nationalmannschaft spielen und kommt dann halt zur U21 dazu oder nach. Keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Und der darf halt auch bei den Freundschaftsspielen spielen. Er sagt mir jetzt nichts. Ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nie von Kevin Schade gehört. Aber das zeigt wieder, hier geht es um seine Leistung und nicht, wie groß sein Name ist. Er scheint anscheinend so gut performt zu haben, wo auch immer er spielt, dass er von Hansi Flick ausgesucht wurde. Freut mich für ihn. Ich hoffe, er nutzt seine
FC Brentford, okay. Oh,
Brentford?
Ja.
Das ist, glaube ich, in der Premier League. Okay. Also er scheint hier in Brentford so gut gespielt zu haben. Freut mich für ihn. Ich hoffe, er nutzt die Chance. Dann Timo Werner. Ich mag Timo Werner, okay? Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Ich finde, er ist total die liebe Person eigentlich. Und dann Florian Wirtz. Ich hoffe, er darf länger spielen als 30 Minuten. Aber ja, das ist der Kader für die Freundschaftsspiele. Und ich finde, das ist auch immer so ein ungefährer Hinweis. Ich meine, EM, WM, das ist alles in Anführungsstrichen noch lange hin. Aber trotzdem gibt es ja schon mal so eine Tendenz, so, wenn man auch neue Gesichter sieht, die eine Chance bekommen, wenn die gut ihre Leistung bringen, dann wächst ja auch deren Chance, das nächste Mal, wenn ein großes Event ist, daran teilzunehmen.
Das stimmt wohl.
Ja, und das ist unser Kader. Dann wollte ich nochmal Aufmerksamkeit machen oder Aufmerksamkeit erregen für den 22. Juni, wenn unsere U21-Jungs anfangen. Es läuft auf Sat.1 und RAN Sport Pro7. Und das finde ich gut so, dass es Spiele auch in Sat.1 gibt, weil größere Sender oder größere Programme sich die Rechte für solche Events holen, weil dann kriegt es mehr Aufmerksamkeit und ich finde, unsere U21-Jungs haben mehr Aufmerksamkeit verdient als unsere Großen momentan. Auch wenn der Altersdurchschnitt der U21 bei 21, irgendwas liegt, weil es halt so ist, dass wenn du dich für eine EM oder WM qualifiziert hast, als du noch unter 21 warst, darfst du, wenn du noch 23 bist oder 22, darfst du noch daran teilnehmen, weil du bei der Qualifikation dabei warst und dich an sich auch qualifiziert hast, ist so ein bisschen kompliziert. Deswegen, die Jungs sind da teilweise 20 und 23 Jahre alt. Deswegen, naja, guck einfach. Ich werde es mir angucken, weil, wie gesagt, ich bin Fan, im Moment mehr ein Fan von den U- und den Frauenmannschaften als von den Großen. Zu denen habe ich keinen Bezug. Ich finde teilweise, sie bringen nicht ihre Leistungen, die sie eigentlich bringen sollten, weil sie teilweise in den größten Ligen spielen, der Welt, von Europa im Allgemeinen. Und was ich auch noch sagen wollte, unsere U17-Mannschaft ist ja auch Europameister oder Weltmeister, weiß ich gerade nicht, ein Meister auf jeden Fall geworden. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Vielleicht klappt es bei den U21-Jungs ja auch, weil sie werden auch wieder sehr tief gehandelt, so wie das letzte Mal, als sie Europameister geworden sind. Könnte ja ein gutes Omen sein, dass wir wieder heißt, die Deutschen reißen nichts, sondern reißen die Deutschen was. Hieß es bei Eishockey EM, WM.
WM.
WM, ja, auch, dass sie nichts reißen. Und dann haben sie was gerissen. Ob sie jetzt ihren Titel verteidigen, weiß ich nicht. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall Glück. Ich werde es mir angucken. Ich werde dabei sein. Vor allem, weil Yusufa Moukoko mitspielt und er ist Dortmunder. Deswegen, ja. Und dann habe ich auch noch sehr viele News gerade. Die Transfer-News. Es ist zwar noch nicht so lange, dass die Saison vorbei ist, aber es gibt trotzdem schon so einige Bewegungen im Transfermarkt, was zum Beispiel ja groß bekannt ist gerade, dass zum Beispiel Benzema auch in die saudische Liga gewechselt hat, so wie es damals Cristiano Ronaldo getan hat. Dann ist Messi ja zu Inter Miami gewechselt in die USA. Und es gibt halt auch in Deutschland Transferbewegungen. Und da habe ich mir jetzt nur mal welche rausgesucht, die von Club zu Club sind. Weil es gibt viele, die halt, wo halt einfach Laien nur beendet werden, Karrieren beendet werden oder Verträge auslaufen. Und das sind ganz schön viele. Und an sich ist es, würde ich jetzt mal sagen, irrelevant, weil die meisten Spieler, die ausgeliehen werden, wenn die zurückkommen, werden sie jetzt auch nicht so aktiv in dem Club eingesetzt, wie halt Spieler, die halt extra gekauft wurden.
Hm.
Und beim FC Bayern ist es halt so, dass Konrad Leimer von RB Leipzig ein fester Zugang ist, der halt, wie gesagt, von Leipzig gekauft wurde. Und abgehen wird Joao Cancelo. Ist an sich auch eine Ausleihe, aber es ist bis jetzt der einzige offizielle Abgang. Und er geht halt zu Manchester City zurück. Und ich weiß nicht, ob das, also ich meine, Manchester City ist, glaube ich, ein bisschen beliebter bei den Spielern als der FC Bayern. Ich weiß nicht, ob ich es ihn jetzt so hart trifft, dass er jetzt von Bayern wieder nach Manchester zurück muss. Genau. Dann haben wir Zugänge bei Borussia Dortmund. Und zwar haben wir Rami Benzebaini gekauft.
Okay.
Oder ja, der war gratis, wie meine Mama so schön sagt. Ich mag ihn nicht. Ich sag so, wie es ist. Ich finde ihn menschlich nicht gut.
Okay.
Es tut mir leid. Es gibt viele, die ihn menschlich nicht mögen. Und ich frage mich halt, bei Dortmund oder bei Borussia Dortmund sind die Werte so wichtig. Jedem Fan sind die Werte des Vereins so wichtig. Wir erwarten auch von unseren Spielern, dass sie diesen Verein leben, so weißt du. Und keiner, also ich mag auch seine Art und Weise zu spielen nicht. Und ich finde auch, er soll ja Rafael Guerrero ersetzen. Ich finde, wir hätten Rafael Guerrero behalten sollen. Und Rami dann halt, hätte halt gratis zu jemand anderem gewechselt. Keine Ahnung. Bochum hat vielleicht noch Platz, ich weiß es nicht. Ich finde seine Leistung nicht so gut, dass ich seinen Charakter übersehen kann. Sollte man im Allgemeinen nicht. Aber er ist jetzt kein sensationeller, mega krasser Spieler, den ich unbedingt gebraucht hätte. Er ist kein Mensch, den ich gebraucht hätte. Wir gucken, wie wir mit ihm arbeiten werden. Es wird schon irgendwie werden. Ich weiß es nicht. Habe ich ja auch schon erwähnt, wie gesagt, Rafael Guerrero, Anthony Modest, Mahmoud Dahoud und Luca Unbehauen haben halt alle deren Vertragsende gehabt und es wurde halt nicht verlängert. Finde ich bei Rafael Guerrero eine Schande. So, ich sag's so, wie es ist. Ich finde, er hätte es verdient gehabt oder wir Fans hätten es verdient gehabt, dass er noch länger spielt, weil er wirklich gut gespielt hat. Und Felix Passlack wurde an den VfL Bochum verkauft, abgegeben. Ja, das ist so bei Dortmund passiert. Bei RB Leipzig gibt es keine Zugänge, die an sich so gekauft wurden. Das ist halt größtenteils Laien. Also eigentlich nur Laien, die beendet wurden und wo die Spieler jetzt zurückgehen zu RB, weil sie halt nicht mehr ausgeliehen sind. Aber Abgänge sind halt, wie gesagt, Konrad Leimer, der zum FC Bayern München verkauft wurde, abgegangen ist. Und Joseph Martinez, der nach Genua wechselt. Ich weiß, naja, nicht genau. Und beim ersten FC Union wurde da hingegen mehr gekauft, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar Alex Kral aus Spartak Moskau. Diogo Leite, der war ursprünglich ausgeliehen vom FC Porto, den haben sie dann fest eingekauft. Und Lennart Grill wurde auch von Bayern München ausgeliehen und jetzt fest verpflichtet, also fest eingekauft. Und dann die Abgänge sind halt größtenteils auch Leihen und Vertragsenden. Deswegen gibt es da jetzt niemanden so, der an irgendjemand anderen verkauft wurde, in Anführungsstrichen. Bei Freiburg gibt es auch keine Zugänge, die gekauft wurden. Aber Nishan Burkhardt wurde vom FC Winterthur halt fest verpflichtet. Also der wurde in dem Sinne abgekauft von Bayer Leverkusen. Und Marc Flecken geht zum FC Brentford, da wo hier Fjord spielt anscheinend. Und Nils Petersen hat halt seine Karriere beendet. Und ich finde, das ist trotzdem erwähnenswert, weil Nils Petersen halt schon wichtiges, großes für den Club war. Bei Bayer Leverkusen wurde Arthur, der heißt anscheinend nur Arthur, aus America Mineiro gekauft, so rum. Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon eingekauft. Karim Bellarabi, da ist das Vertragsende. Was ich auch, also Karim Bellarabi ist, würde ich schon sagen, sowas wie eine Legende für den Club, weil er halt so lange da war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Karim Bellarabi nicht bei Bayer für Leverkusen gespielt hat. Ist jetzt so. Lennart Grill wurde, wie gesagt, an Union verkauft. Eintracht Frankfurt hat bis jetzt, so wie ich sehen kann, Hugo Larsen aus Malmö gekauft. Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg und William Pacho von Royal Antwerpen. Abgänge, die so verkauft wurden, gab es keine. Wolfsburg hat nur gekauft, in Anführungsstrichen, Cedric Sesiger von Young Boys Bern. Und Abgänge sind, wie eben erwähnt, Omar Marmoush an Eintracht Frankfurt und Paolo Ottavio an Al-Sadd SC. Club sagt mir jetzt so nichts. Bei Mainz gab es bisher nur Finn Dahm, der an den FC Augsburg verkauft wurde. Borussia Mönchengladbach hat Grant Leon Ranos vom FC Bayern München 2 gekauft. Sagt mir jetzt rein gar nichts. Julian Weigel wurde fest verpflichtet, nachdem er vom Benfica ausgeliehen wurde. Und Lukas Ulrich von Hertha, der wollte sich anscheinend zurück in die erste Liga retten. Der hat sich halt Borussia Mönchengladbach angeschlossen. Dann, wie gesagt, Rami Benzabaini ist zu uns gegangen. Und Lars Stendel geht zurück zu seinem Heimatverein, zu Karlsruhe SC. Köln hat Leat Pakarada vom FC St. Pauli gekauft und Jonas Hector hat seine Karriere beendet. Hoffenheim hat rein gar nichts gemacht bisher, außer Ausleihen, die abgelaufen sind oder ausgeliehen wurden. Bremen hat Naby Keita vom FC Liverpool gekauft. Das musst du dir mal vorstellen. Liverpool hat gesagt, ja, wir verkaufen dich an Werder Bremen. Wie geil ist das denn? Sorry, aber Werder Bremen ist so in der Welt, Entschuldigung, aber halt nicht so viel, weißt du? Anders halt seit Liverpool. Und ich find's irgendwie geil. Ich find's irgendwie geil, dass Naby Keita bei Bremen spielt und nicht so bei Bayern oder Leipzig oder so. Ich find's mega. Dann wurde auch David Kovnatschki von Fortuna Düsseldorf gekauft. Und Abgänge sind halt Yannick Engelhardt an SC Freiburg 2. Der wurde halt fest verpflichtet vom SC Freiburg 2. Bochum hat Lukas Daschner vom FC St. Pauli gekauft und halt Felix Passlack, wie schon erwähnt, von Dortmund. Und dann gab es auch, so wie ich sehe, keine Abgänge bisher. Dann Augsburg hat Finn Dahm halt von Mainz 04 gekauft. Patrick Pfeiffer von Darmstadt, die ja auch aufgestiegen sind. Und Marcel Lubick vom FC Augsburg. Oh Gott, das sind zu viele Namen. Und Felix Götze geht halt nach Rot-Weiß Essen. Dann Stuttgart. Maximilian Mittelstädt hat sich von Hertha zurück in die erste Liga gekämpft. Ja, und dann noch, also hat Stuttgart noch Jovan Milosevic gekauft vom FK Vojvodina Novi Sad. Und das war's auch. Also an sich hört sich das viel an, aber ich finde, für die Bundesliga ist das noch nicht so viel, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt Schalke und Hertha halt rausgelassen, weil die halt nicht mehr spielen werden. Darmstadt und Heidenheim habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen, weil ich habe, wie gesagt, die Informationen von der offiziellen Bundesliga-Seite sind und da sind sie halt offiziell halt nicht mehr, also noch nicht drin. Und was ich noch zu den Relegationsspielen sagen kann, ich bin sauer auf jeden verdammten Hamburger hier draußen. Jeder Hamburg-Fan hat mich, also die Fans haben mich ja nicht im Stich gelassen, die wollten ja auch aufsteigen. Aber die Spieler haben mich im Stich gelassen. Ich war so zu meiner Mutter, Hamburg hat doch nur einen Job, Stuttgart in die zweite Liga zu kicken. Ich war so am Boden zerstört. Nicht, weil es mein Verein ist, der nicht aufgestiegen ist, sondern weil Stuttgart immer noch dabei ist.
Ey, aber ganz ehrlich, Hamburg kann auch einfach keine Relegation. Also ich glaube, also die nächste Saison jetzt hier, die kommt, da müssen sie absolut zulegen, dass sie einfach so aufsteigen. Weil wenn die wieder Relegation spielen, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, die Spieler haben gar keinen Bock aufzusteigen. Die denken sich so, nee, will ich gar nicht.
Nee, das Ding ist ja, es gibt ja eine Statistik, dass seit 2009, glaube ich, nur 3 Zweitligisten aufgestiegen sind in der Relegation. Aber ich habe halt so gehofft, ich war so, bitte, ich möchte Stuttgart einfach nicht sehen, bitte.
Ja, außerdem denkt man ja sich so, Hamburg hat ja irgendwie Relegation ja schon ein bisschen öfter gespielt jetzt. Die haben vielleicht ein bisschen Erfahrung. Vielleicht haben sie irgendwie diesen Keypoint erwischt, wo sie dann sagen, hey, wir steigen auf. Aber ich glaube, Hamburg muss es wirklich so schaffen, weil ja Relegation können die einfach nicht.
Ich hätte mich gefreut, 3 Zweitligisten, die aufsteigen und 3 Erstligisten, die absteigen, weil an sich hätte ich Schalke und Hertha drin behalten, aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Ich habe mir gedacht, da muss aber wenigstens Stuttgart mit ins Verderben gezogen werden. Ey. Es tut mir leid, alle Leute, die in Stuttgart leben, Stuttgart-Fans, die das persönlich nehmen, aber ich nehme es auch sehr persönlich. Ich mag den Verein nicht. Es ist einfach so. Wenn man mich fragen würde, was schlimmer für mich ist, dann würde ich sogar sagen, Stuttgart ist schlimmer als Schalke für mich. Und das ist eine krasse Aussage von einem Dortmunder. Ich kann es einfach nicht, genauso wie ich Mainz momentan nicht kann. Ich finde, die haben uns ganz schön hängen lassen. Aber naja, dann ja auch in der Relegation gespielt haben, die dritte und die zweite Liga. Also wer steckt in die zweite auf oder bleibt in der zweiten? Wer steckt in die dritte ab oder bleibt in der dritten? Und da hat Wehen Wiesbaden, das hat sich für mich wie so ein Kreisliga-Verein angehört. Ich war so, Wehen Wiesbaden? Aber die haben es geschafft. Sie sind in der zweiten Liga. Freut mich. Ich finde es gut, ganz ehrlich. Ja, zwar ist Bielefeld abgestiegen, was ich jetzt eher kritisch sehe, weil die Fans sind ein bisschen ausgerastet.
Ein bisschen viel. So viel, bitte, Leute. So viel sind sie nur ausgerastet.
Ja. Nein, also sie sind heftig ausgerastet. Deswegen war ich so ein bisschen, ich habe Angst, wenn die in die dritte Liga absteigen. Aber es ist halt jetzt einfach so, naja, was soll man sagen? Ich wünsche Wien Wiesbaden ein Glück und Bielefeld steigt wieder auf. Bielefeld ist einfach wie Schalke. Die machen nur so einmal einen Ausflug und dann kommen sie hoffentlich irgendwann wieder, weil ich möchte gerne Derby sehen. Also nicht zwischen Bielefeld und Dortmund, sondern von Schalke und Dortmund. Deswegen, Schalke, bitte schnell wieder aufsteigen.
Bielefeld-Dortmund, das Derby.
Naja, es ist halt ein kleineres Derby so an sich. Aber ja, wie gesagt, gestern halt West Ham United hat... Nein, Mittwoch. Mittwoch hat West Ham United gegen Florenz die Europa Conference League gewonnen. Nicht zu verwechseln mit der Europa League. Ich war so, Europa League ist doch schon vorbei. Nee, Europa Conference League.
Das ist was ganz anderes, Claire, was ganz anderes. Das weiß doch jeder.
Ja, aber ich glaube, die Europa Conference League sind die Leute, die es nicht mal in die Europa League geschafft haben. Weißt du, das sind so die Top-Clubs, die nicht top genug waren, um es in die Europa League zu schaffen. Und die Europa League-Leute sind ja die, die es nicht in die Champions League geschafft haben. So, deswegen. Naja, aber West Ham... Ich meine, die sind in der Liga 14. geworden.
Na Mensch.
Und haben jetzt einen Titel geholt. Ist doch auch was. Ist was, was Chelsea nicht kann, Liverpool nicht kann. So, von daher. Ich wünsche natürlich Liverpool und Chelsea alles Glück der Welt, dass sie das nächstes Jahr auf die Reihe kriegen. Ted Bowley wird nicht gehen. Ted Bowley muss aber gehen. Ich habe einen TikTok gesehen. Ted Bowley hat das 101 erfunden, wie man einen Fußballclub zerstört. Wir müssen eine Grenze ziehen. Amerikaner dürfen sich keine Fußballclubs kaufen. Wer den Sport Soccer nennt, hat kein Recht darauf, einen Fußballverein zu besitzen.
Aber ich nenne den Sport auch Soccer.
Du hast nicht das Recht, einen Fußballclub zu besitzen.
Will ich auch gar nicht, bin ich ehrlich.
Nee, ich auch nicht.
Erstmal habe ich das Geld nicht. Also es ist nicht mehr so darum, dass... Also ich habe das Geld erstmal nicht. Es fehlt mir an Geld. Aber dann weiß ich nicht, ob ich mir einen Fußballclub kaufen wollen würde, wenn ich absolut keine Ahnung davon habe. Dann investiere ich doch lieber...
Das sind halt reiche Amerikaner.
Ja.
Die denken halt, sie haben die Welt herausgefunden.
Aber dann investiere ich doch lieber in einen Sport, den ich verstehe. Eigentlich, sollte man meinen. Oder der Typ, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Todd Bowley?
Genau, denkt sich auf einmal so, oh mein Gott, ich habe Fußball verstanden und startet dann richtig durch. Oder er holt sich jemanden, der ihm Fußball erklärt und ihm hilft.
Ich glaube, wer den Trainer fragt, ob er nicht einfach einen 12 Mann aufs Spielfeld setzen kann, ich glaube, bei dem ist alle Hoffnung verloren.
Was?
Bevor Thomas Tuchel gekündigt wurde, war da halt so ein Meeting, weil es halt am Anfang nicht so gut lief, aber ich glaube, wäre Thomas Tuchel geblieben, wäre es lange nicht so schlimm geworden. War es halt so, es gibt halt dieses Gerücht oder diese Aussage oder diesen Insider, der halt so gedroppt hat, dass es halt dieses Meeting gab und Ted Bowley hat gesagt hat, stell doch einfach einen 12. Mann auf den Platz, er versteht das Problem nicht. Und ich war so, du verstehst das Problem nicht? Das Spiel ist 11 gegen 11.
Stell einfach einen 12. Mann rauf, wird schon niemandem auffallen.
Ich war so, wenn das so wirklich passiert ist. Vor allem die Einkäufe, die Ted Bowley auch getätigt hat mit seinem Staff da zusammen mit seinem Team, das waren die unnötigsten Einkäufe. Da hat sich jeder drüber lustig gemacht. Ich meine, Enzo Fernandes war ein guter Deal, aber Joao Felix. Naja, aber wir reden nicht weiter über Ted Bowley. Er wird in diesem Sommer noch so viele unnötige Einkäufe tätigen, über die ich Tage reden kann. Ich hoffe einfach, dass Christian Pulisic, nachdem er höchstwahrscheinlich nicht mehr bei Chelsea spielen wird, zurück zu uns nach Dortmund kommt, zurück zu mir kommt. Ganz ehrlich, Christian, please come back. Wir brauchen dich. Ich möchte, dass er zurückkommt, bitte. Und das war es auch mit dem Fußball, mit der Formel 1 bisher von mir.
Und dann sind auch einige Sachen, die mich zu meinem nächsten Thema überleiten, passiert im Sport. Als allererstes, 2007 hat die belgische Weltrangerste Justine Henning oder Hennen, Henin, wir lassen es so stehen, hat sie mit einem 6-1 und 6-2 im Finale gegen Anna Ivanovic.
Anna Ivanovic, das ist die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger.
Als erste Spielerin der Turniergeschichte zum dritten Mal in Folge die French Open der Tennisprofis gewonnen. Dann 2012 ist die russische Tennisspielerin Maria Sharapova auch zum ersten Mal hat sie das Finale der French Open in Paris gewonnen und konnte sich damit bei allen vielen Grand Slam Turnieren der Einzelsiege vorweisen. Dann ist 2013 der spanische Tennisspieler Rafael Nadal hat seinen Landsmann David Ferrer im Finale besiegt mit 6-3, 6-2 und 6-3. Damit stellte Nadal einen neuen Rekord in der Open Era auf. Mit seinem 8. Grand Slam Titel bei den French Open erreichte er die meisten Titel in einem Grand Slam Turnier. Und 2018 ist die rumänische Tennisspielerin Simona Halep zum ersten Mal die French Open gewonnen. Alter, Grammatik existiert heute nicht in meinem Gehirn. I'm really sorry, Leute. Das ist ja anstrengend selber, wenn ich rede und ich merke es mit, also kriegst du mit, dass es nicht richtig ist.
Ja.
Und das war ihr erster Grand Slam-Titel. Sie besiegte Solani Steffens im Finale in drei Sätzen 3-6, 6-4, 6-1. Und das überleitet mich zu meinem Thema heute. Denn vor drei Tagen ist eine Entscheidung um Zverev in Paris passiert. Zverev, für die Leute, die es nicht wissen, der hat Diabetes und muss sich ab und zu mal bei Turnieren Insulin spritzen. Und es gibt immer zwei Toilettenpausen beim Tennis. Und die will er dafür natürlich nicht nutzen. So, was ich aber auch verstehen kann, weil ich denke mir so, das ist ja ein medizinischer Notfall. Und den will man natürlich dann nicht für seine Toilettenpause, wenn man trotzdem auf Toilette muss, so nutzen. Weil ich verstehe das, ne? Der kann ja nichts dafür. Es kann ja jeder normale Mensch Diabetes bekommen.
Ja, klar.
Auch wenn du Profisportler bist. Alexander Zverev bemängelte halt den Umgang vom Veranstalter der French Open mit seiner Insulinerkrankung. Weil sie wollten halt erstmal nicht, dass er sich auf den Platz spritzt. Weil sie nicht wollten, dass manche Leute, die das vielleicht keine Nadeln sehen können oder es allgemein nicht sehen wollen, dass sie das sehen.
Ja, das kann ich aber auch verstehen, dass man so sagt, mach's nicht offen auf dem Platz. Wobei ich mir halt denke, man kann es halt trotzdem auf dem Platz machen, man hält halt nur ein Tuch davor. So, weißt du, dass man einfach, die haben ja Handtücher da, kannst du halt einfach davor halten. So, dann kann er es auch auf dem Platz machen. Ich kann zum Beispiel auch keine Nadeln sehen, deswegen sage ich das gerade.
Ja, ich verstehe das auch so. Dann war es halt das Drama, dass sie meinten, naja, dann müsste er eine Toilettenpause dafür nutzen. Was ich aber dann auch ein bisschen schäbig finde, weil es ist nun mal was angeboten. Ist. Also er hat seit seiner Kindheit, also Diabetes, das ist jetzt nicht was neu ist oder womit er sich dopen würde. Das hat er seit seiner Kindheit, seitdem muss er damit leben. Und das finde ich dann auch so, das macht er sein Leben lang schon. Und dann finde ich es halt ein bisschen schäbig, wenn alle anderen Turniere sagen, ja, ist gar kein Problem, dass du dir was spritzt und vielleicht, wenn du es brauchst, eine Pause machst, dass wir kurz unterbrechen und du gehst auch vielleicht nach hinten und spritzt es dir, dass du es nicht auf ein Spielfeld machst. Nennt man das Spielfeld? Wir wissen es nicht.
Ja, Spielplatz, Tenniscourt, keine Ahnung.
Genau. Und denn jetzt vor drei Tagen wurde es halt entschieden, dass er sich auch auf dem Court seine Spritze setzen darf, seine Insulinspritze, wenn er sie bräuchte. Und dass bei jedem kommenden Matches darf, die gespielt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch die French Open gehen. Sie haben auf jeden Fall schon angefangen, das weiß ich. Und Zverev hat halt auch bemängelt, dass er der Schiedsrichterin gesagt habe, es müsse eine klare Struktur geben, dass es einfach sonst doch kein Problem wäre. Dann haben die Organisation halt erklärt, dass am Montagabend bereit gestattet gewesen wäre, so zu verfahren. Was Zverev und alle anderen aber verneinen, dass es nicht schon gestattet war am Montag, sondern erst danach entschieden wurde. Aber jetzt wurde halt entschieden, er darf sich seine Insulinspritze auch auf dem Court spritzen. Ich denke mal, das steht zwar hier nicht, aber ich denke mal, er soll es einfach nur ein bisschen mit einem Handtuch vielleicht verdecken oder sonstiges.
Ja.
dass er es darf. Er hat auch selbst gesagt, dass er seit er 3,5 ist, Diabetiker ist und dass für ihn einfach nichts Neues ist, das halt schon sein Leben lang macht. Er sagt, es würde halt heißen, dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind, die notwendig für mein Leben sind. Wenn ich mich nicht spritze, komme ich in Lebensgefahr. Und das hatten Zverev und sein Team auch bemängelt bei den Veranstaltern, dass sie damit einfach sorgen dafür, dass er eine Pause machen müsste, also eine Talentpause nehmen müsste dafür, dass er aber damit sein Leben rettet.
Ja, es gab ja auch, oder zumindest hat er das so in der Pressekonferenz ausgedrückt. Ich habe halt so einen Ausschnitt davon gesehen, dass die Veranstalter irgendwie gesagt hätten, es würde komisch aussehen, würde er sich auf dem Platz eine Spritze setzen. Und dann war aber in den Kommentaren, hat jemand geschrieben, ja, es würde auch komisch aussehen, wenn er da bewusstlos oder tot auf dem Platz liegt. So, das ist es halt eben. Es ist nicht so, dass er, ja. Ist ja nicht so dumm und dopt sich vor allen Leuten und der Kamera. Das ist was er für sein Leben braucht, was er zum Überleben braucht.
Genau, weil die Offiziellen hatten dann gesagt, sie sagten halt, es sieht so aus, als ob er es also dopen würde. Wo ich mir denke, wenn man weiß, dass er Diabetiker ist und wenn man weiß, es ist einfach nur seine Insulinspritze, weil er einfach zu viel Zucker im Moment verloren hat und das alles hoch und runter schießt in die gegenwärtige Position, wo es sein sollte, der Wert, ist es ja nicht schlimm. Und auch wenn er dann kurz nach hinten geht, weißt du, aber ich finde es auch komisch, was ist, wenn er mehrfach sich spritzen müsste in dem Spiel? Und es gibt nun mal nur 2 Toilettenpausen. Was soll er dann machen? Wirklich auf dem Platz da liegen? So und sagen, ja, kein Ding, Leute, also das Spiel ist hier beendet für mich. Und Zverev hatte auch im Jahr 2022 seine Diabetes-Typ-1-Erkrankung halt öffentlich gemacht und eine Stiftung in seinem Namen, Alexander Zverev Foundation, gegründet. Er verabreicht sich halt in mehreren Spielen selber die Spritze, wenn er sie braucht. Es ging nicht mal darum, dass er sie unbedingt, also dass er meinte, ja, ich muss jetzt spritzen. Es geht darum, falls er spritzen muss, dass es erlaubt sein muss und nicht in der Toilettenpause. Dass ihm dafür keine Toilettenpause. Und es ging nicht mal darum, ins Prinzip, dass er einfach sagen würde, ja, ich spritze mich ja in jedem Spiel, wenn er sie im Spiel braucht. Wollte er eine Lösung dafür haben, weil es ihm untersagt wurde, weil es aussehen würde, als ob er dopt. Und da ging halt die ganze Geschichte los, weil ich mir denke, what? Das ist so. Ich meine, ja klar, vielleicht im ersten Moment, wenn man nicht weiß, dass er Diabetiker ist, sieht das vielleicht komisch aus. Aber warum sollten die Veranstalter von so einem riesen Grand Slam sagen, ja, also der darf sich natürlich mitten auf dem Feld dopen.
Ja.
Also man kontrolliert doch auch vorher, was die Leute einnehmen, was die für Werte haben. Und man kontrolliert ja auch die Spritzen. Und die Spritzen sind alle verpackt, weil die ja vom Arzt verschrieben werden. Das heißt, rein theoretisch könnte gar nichts Falsches drin sein. So.
Es gibt ja auch Doping-Tests.
Das ist es. Und da habe ich ich war ein bisschen überfordert. Aber von 3 Tagen war dann so, ja, du darfst dich jetzt auch spritzen, falls es nötig wäre.
Ja, ich fand es halt einfach nur so krass, weil es ist halt eine Erkrankung, die jeden treffen kann. Und ich finde es halt ein bisschen respektlos den Leuten gegenüber, absolut, die halt diese Erkrankung haben, dass halt diese Aussage getroffen wird, es sehe komisch aus, wenn er sich da spritzen will. Es sollte niemals komisch sein, sich, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Leben zu retten. Es ist ja so, dass Insulin vielen oder allen Diabetikern das Leben rettet. Und da sollte man nicht sowas kommunizieren von wegen, dass es irgendwie, dass man sich schämen sollte, dass man es versteckt machen sollte oder dass es nicht in Ordnung sei, weil wie gesagt, kein Sportler, aber ich würde mal sagen, ein Sportler vom Level und vom Weltranking her, wie Alexander Zverev, würde sich, glaube ich, niemals auf den Platz stellen und sagen, oh, guck mal, ich dope jetzt. Das ist ja, keine Ahnung, also es kann bestimmt sein, dass irgendwann in großer Zukunft das vielleicht wirklich jemand macht. Ich weiß nicht, ich kann nicht so Menschen so gut einschätzen, aber ich würde jetzt mal eher sagen, dass das nicht der Fall ist.
Ich würde es auch nicht sagen.
Vor allem ist es ja so, dass es ja die anderen Opens, die anderen Veranstaltungen, haben sie ihn ja anscheinend genehmigt, so, weil sonst wäre es ja schon viel früher diese Diskussion aufgekommen. Deswegen verstehe ich nicht, dass man als, ich sag mal, einziges Open bisher, also Nein gesagt hat, wenn alle anderen Veranstaltungen, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren, die müssen ja irgendwie miteinander vernetzt sein, dass man dann sagt, ja, in Australien darfst du das, aber hier in Frankreich könnte es ja komisch aussehen.
Ja, verstehe ich auch nicht. Dann habe ich ein kleines nächstes Thema, aber es ist wirklich nur eine kleine Erwähnung. Und zwar läuft ja gerade die Stanley Cup Playoffs in der NHL. Und zwar zwischen den Golden Knights aus Las Vegas und den Florida Panthers. Und die ersten beiden Spiele haben in Vegas stattgefunden. Da hat Vegas jeweils 5-2 und 7-2 gewonnen gegen Florida. Das waren harte Klatschen. In dem letzten Spiel, in dem Spiel in Vegas, das letzte, das 7-2 geendet ist, hat es einfach nur 10 Minuten Strafen gehagelt gefühlt ab zweiten Drittel. Ich war wirklich überfordert. Ich habe das mit meiner Mutter dann gesehen, den Live-Ticker. Da hat es eine 10 Minuten Strafe nach der nächsten gehagelt und ich war so, Leute, was tut ihr da? Da waren anscheinend so harte Emotionen dabei, dass es eskaliert ist. Ich kann dazu mich nicht weiter äußern, weil ich verfolge das jetzt nicht so explizit, weil es ist nicht meine Mannschaft drin. Auf jeden Fall hat gestern, oder eher heute in der Nacht, von uns aus, heute in der Nacht, hat dann Florida in Overtime 3-2 gewonnen und hat somit einen Anschluss an der Serie bekommen.
Yay.
Es steht 2-1 für Vegas in der Serie. Das nächste Spiel ist aber immer noch in Florida und das ist jetzt am Sonntag, am 11.06. um 2 Uhr.
Oh, mega.
Also wer es gucken will, Leute, 2 Uhr nachts findet statt.
Mega.
Auf jeden Fall ist das vierte Spiel dann auch in Florida. Vielleicht haben sie ja immer noch denn diesen Abend unsere Fans in dem Rücken. Und ich gönn's auch Florida am meisten. Nicht nur, dass es wie der Underdog ist, der erstmal alle harten Leute rausgekickt hat.
So nämlich, so.
Das ist es. Aber ich gönn's ihn auch, weil dann kann meine Mannschaft Carolina sagen, naja, wir sind ja gegen den Stanley Cup Sieger rausgeflogen. Wir waren ja nicht schlecht. Nur weil wir kein Spiel gewonnen haben. So, die waren einfach nur zu stark. Wir wussten doch schon alle, dass sie Stanley Cup Sieger werden.
Oh, und die Boston Bruins könnten das dann auch sagen. Ja, wir waren zwar so dominant vorher, aber gegen Florida, das war ja so schwer.
Ja. Ja, es ist wirklich so. Dann mein nächstes Thema. Und zwar hat die ELF, also die European League of Football, gestartet. Das ist die europäische Liga für American Football. Startet hat die Saison am 3.6. diesen Jahres. Das nächste Spiel ist jetzt morgen, 10.6. Und zwar spielen sie immer so 17 Uhr. Es gibt immer eigentlich ein Spiel, was um 19 Uhr ist. Es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, manchmal teilweise, wie eng die Spiele sind, aber manchmal auch zum Beispiel, wie krass entscheidend die sind, weil das allererste Spiel oder die ersten Spiele sind eigentlich immer 4 oder 3 Stück an einem Tag. Hauptsächlich eigentlich immer 4 an einem Tag. Und die ersten Spiele waren 24-17 entschieden, 25-34, 29-17, was ja eigentlich relativ nah beieinander ist. Es ist nicht so, also 25-34 ist schon ein bisschen weiter auseinander, aber eigentlich sowas, was man noch aufholen könnte. Aber zum Beispiel hat Berlin gegen Ungarn, also Fehervar, 36-3 gewonnen und das ist schon wirklich, das heißt Fehervar hat nicht mal einen Touchdown hinbekommen gegen Berlin. Und das ist schon so, wo man sieht, dass diese Mannschaften, obwohl sie einfach komplett ignoriert werden, weil ja Hauptsache nur NFL entschieden wird, so dass diese Mannschaften aus ganz Europa es auch können, das Spiel. Apropos NFL, es gibt ja 2 Deutschlandspiele dieses Jahr.
Wie teuer sind die Tickets?
Ich bin so hart sauer und enttäuscht, weil ich wollte unbedingt hin. Eigentlich egal für welchen Preis, aber ich kann es mir nicht leisten. Leute, ich bin einfach nicht reich. Ich weiß ja nicht, was die denken von mir, aber I just can't do it. So, ich hab das Geld dafür nicht. Es hat mich so hart schockiert. Die Ticketspreise gehen los. Das günstigste Ticket mit der schlechtesten Sicht kostet 75 Euro für einen Erwachsenen. 75 Euro. Damit, was? Ich konnte es nicht. Für Kinder sind die Preise in der Kategorie 7 37,50.
Kimi, du bist doch noch ein Kind.
Ja, eigentlich schon. Denke ich mir auch so. Muss man sich vorstellen, Kategorie 7 ist die hinterste Ecke. Ganz hinten, ein ganz schmaler Streifen an Plätzen, kostet 75 Euro. Da siehst du kaum was. Also wenn du wirklich das Spiel sehen möchtest, musst du dir mindestens Kategorie 3 kaufen für 178 Euro.
Ist doch ein Schnapper.
Weil dann kannst du schon ein bisschen was sehen. Also da kannst du schon wirklich ein bisschen was sehen. Also das ist schon so ein besserer Preis, finde ich. Es geht wirklich von Kategorie 7 von 75 Euro zu Kategorie 1 225 Euro. Sie haben um krasse 10 Euro das günstigste Ticket verteuert, weil ich glaube, in den München Games war das noch 65,60, glaube ich, das Ticket, das günstigste. Und das ist jetzt 75. Ich war so, alles klar. Es gibt auch nur in 2 Kategorien Kinderpreise, und zwar in Kategorie 7 und in Kategorie 6. Kategorie 6 ist halt genau unter Kategorie 7 und neben Kategorie 7. Also da siehst du genauso beschissen.
Ich finde es vor allem so, wenn du deine... Also... Verstehe ich jetzt? Sorry. Irgendwie, warum?
Und Kategorie 6 kostet für Erwachsene 105 Euro und für Kinder 52,50.
Aber ich verstehe nicht, warum die nur eine... Kinder können doch überall im Stadion sitzen.
Ja, aber dann müssen sie den vollen Preis zahlen, weil du da ja besser siehst. Kategorie 7 und Kategorie 6 haben Kinderpreise und Kategorie 5, 4, 3, 2 und 1, da müssen die Kinder den vollen Preis zahlen, weil man da ja besser sehen kann. Kategorie 5 ist durchs ganze Stadion, ist 130 Euro. Da hast du eigentlich überall einen Platz unter Kategorie 6. Denn neben Kategorie 5 fängt in Kategorie 4 für 160 Euro an.
Ich glaube, du brauchst mir das gar nicht weiter vorlesen.
Deswegen sage ich, du solltest am besten, wenn du zu dem Spiel gehen willst, meine Empfehlung, mindestens 178 Euro für dein Ticket ausgeben, und zwar Kategorie 3. Wenn du Glück hast, wenn du dich nicht in die Ostkurve oder Nordwestkurve sitzt, dann siehst du nicht nur nur viel cool, sondern kann es auch ein bisschen besser sehen. Am besten ist natürlich ist am besten die Kategorie 1 für 225 Euro. Da sitzt du dann in der Jürgen Grabowski-Tribüne direkt zum Spielfeld gedingst. Also wirklich, da siehst du direkt aufs Spielfeld gerade. Das ist natürlich der beste Platz. Aber ich finde das, ich habe die Preise gesehen und ich war schockiert. Ich fand es richtig frech. Ich war so, alles klar. Sie haben nicht nur die Tickets, also auf jeden Fall, ich weiß, dass das günstigste Tickets in München, glaube ich, 65,60 gekostet hat. Jetzt kostet es halt 75. Ich finde es halt einfach, ich finde es dreist. Der Vorverkauf startet fürs erste Spiel am 27. Juni um 12 Uhr zu deutscher Zeit und 2 Wochen später für das Patriots-Spiel am Dienstag, den 11. Juli, 12 Uhr zu deutscher Zeit. gehen die Tickets in den Verkauf. Aber du musst dich, bevor du Tickets kaufen möchtest, dich registrieren, um Zugang zum Ticketverkauf zu bekommen, weil sie über 3 Millionen Ticketanfragen jetzt schon haben und diese Leute natürlich in diesen 2 Spielen einfach nicht reinpassen. Und die Registrierungsphase endet am 16. Juni um 18 Uhr zu deutscher Zeit. Also registriere dich vorher, wenn du Tickets haben möchtest, weil wenn du dich nicht registriert hast, kriegst du keine Tickets, außer auf dem Schwarzmarkt, für wahrscheinlich noch teurer Geld. Ja, gehe ich da absolut nicht hin? Ja, ich kann es mir nämlich nicht leisten. Ich habe so gedacht, so, wenn ich da hingehe, will ich ja nicht nur einen Kackplatz haben. Ich möchte ja nicht nur die Menschen um mich herum sehen. Ich möchte ja das Spiel sehen. Dafür gehe ich ja dahin. Aber wenn ich das Spiel sehen wollen würde, würde ich mir sagen, okay, ich kaufe mir dann eher so ein 178-Euro-Ticket. Ich meine, du kannst ja auch ein 160-Euro-Ticket kaufen, dann siehst du auch noch gut. Und ich will auch die anderen Preise nicht schlecht machen oder die Plätze. Aber für mich würde eher erst wirklich Kategorie 3 in Frage kommen. Vom Sehen her. Und ich kann mir das nicht leisten. Die machen das halt, das sind NFL teilweise Preise oder an NFL-Preise angehaucht. Aber mir ist das dann auch, ich weiß nicht, eigentlich will ich dahin unbedingt. Aber ist es mir das wert? Ich glaube nicht, vor allem nicht in der Zeit so. Das ist so, es ist zwar meine Mannschaft und alles, aber ich weiß nicht, ob das es rechtfertigt, diese Preise zu haben. Vor allem, ich weiß ja auch nicht, wie das Stadion in Frankfurt aussieht, wie die Sitzplätze dann sind. So, ich weiß ja nicht, ob die übel unbequem sind. Dann zahle ich so 178 Euro für so eine Hartplastikschale unter meinem Arsch oder so.
Also es sind meistens im Stadion Hartplastikschalen, immer. Außer du hast so einen VIP-Platz. Und
ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee. Ja. Nee, aber ich meine, ich verstehe es, dass es teuer ist und ich akzeptiere das auch und ich verstehe auch die Leute, die das Geld dafür ausgeben. Ich wäre auch so ein Mensch, wenn ich das Geld hätte. Natürlich würde ich dann das Geld ausgeben und ich würde so gern dabei sein, weil ich liebe die Patriots, meine Mom liebt die Patriots, das ist so, für mich ist das einiges wert an sich, aber klar, man kann auch bei den 75 Euro bestimmt gut sehen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie die Plätze sichtfeldmäßig ist, jetzt im Frankfurt-Stadion, weil bin ich selten, aber da war ich noch nicht. Aber ich denke mir dann so, ich weiß nicht, ob 75 Euro, wenn du hinterm Field Goal sitzt, es wirklich wert sind. Weil wenn du Pech hast, hast du einfach nur dieses riesen Field Goal da stehen, wirst du dieses Ding mit Pfeiler, wo die durchschießen und siehst dann vielleicht nicht mal wirklich was, weil das nimmt deine Sicht verdeckt.
Ja.
Was einfach belastenden
wäre. Ist schon schade. Nein, also es ist ein schneller News-Check, weil wie gesagt, den habe ich spontan so rausgesucht. Und zwar Marcus Armstrong, der ist letztes Jahr noch in der Formel 2 gefahren, fährt jetzt IndyCar und der hat jetzt eine Freundin, Lizzie McIntosh. Und das kam raus, weil ein Freund von ihm das aus Versehen gedroppt hat.
Super.
Und das ist mein News-Check. Dann kommen wir jetzt zum Sportler der Woche.
Genau, hast du einen?
Ja, ich will jetzt einfach Ollie Bearman nehmen, weil warum nicht? Er hat eine Pole geholt im Formel-2-Rennen. Er hat das Sonntagsrennen der Formel 2 gewonnen. Warum nicht? Und die anderen Sportler haben bis jetzt noch keine Leistung gebracht, so wirklich. Weil sie halt bis jetzt, deren Saison ist halt vorbei, ne?
Ja.
Und ich werde auf gar keinen Fall einen Sportler von Stuttgart Sportler der Woche nennen. Das wird niemals passieren. Deswegen Ollie Bearman. Guckt alle Formel 2.
Ich habe halt auch erstmal keinen Sport geguckt, aber ich glaube, ich würde sagen, Sportler der Woche für mich ist Charles Leclerc. Weißt du warum? Weil im Rennen. Der Junge ist aus der Box gestartet. 19. Platz.
Ja.
Hat sich hochgekämpft. Wirklich hochgekämpft. Dann fährt Sainz in die Box. Er muss auch in die Box.
Das ist so traurig.
Dann ist er wieder ganz unten gefühlt, fährt sich wieder hoch. So richtig so, ja, ich gette das. Ich bin weiter oben. Ich bleib dann, muss er wieder in die Box. Dann ist er wieder ganz unten, fährt sich wieder hoch, muss wieder in die Box gefühlt und dann ist er 14. zum Schluss.
Also in die Box müssen sie ja irgendwann, weil die Reifen irgendwann kaputt sind. Aber die Strategie war halt trotzdem schlecht. Also die Boxing-Strategie war halt schlecht.
Der Arme.
Weil wie man auch sagen könnte, Alex Zverev, der hat sich jetzt so für Diabetes eingesetzt. Sorry, hat er ja irgendwie.
Ja, ist wirklich so. Seine Foundation ist ja da.
Da ist jetzt irgendwie Aufmerksamkeit drauf.
Ja.
Und deswegen, die diabetes-leidenden Tennisspieler, die nach ihm kommen, haben jetzt alles geregelt.
So. Ich finde, da sollte mehr Gehör drauf liegen, auf allem. So auf einfach normale Krankheiten, die auch Sportler haben können.
Ja, so ist es. Und dann war's das. Ich glaube, jetzt haben wir jede Rubrik drin gehabt.
Ich glaube auch.
Und dann würde ich sagen, ihr könnt die Folgen oder wenn ihr wollt, dürft ihr die Folgen gerne bewerten oder unseren Podcast bewerten. Ihr dürft uns folgen, wenn ihr wollt. Wir haben eine Website verlinkt in unserem Infotext von unserem Podcast. Wir haben Instagram und TikTok. Wenn ihr uns da folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir würden uns freuen. Und das war's von mir. Ich würde jetzt einmal Tschüss sagen und du kannst wieder eine schöne Woche wünschen.
Ich wünsche euch wieder eine schöne Woche oder eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und hoffe, ihr habt dann auch eine gute Woche. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Podcast gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.